die Presse.
Heute in 4 Wochen könnte bereits feststehen, wer künftig unser Nachbarland Ungarn regieren wird. Bleibt es Ministerpräsident Viktor Orbán und seine Fidesz? Oder wird es der 45-jährige Peter Magyar mit seiner erst vor 6 Jahren gegründeten Partei Tisza? Das ist, was wichtig ist. Mein Name ist Anna Wallner. Ich bin seit 20 Jahren Journalistin bei der Presse und eine der Gastgeberinnen dieses Nachrichtenpodcasts. Ja, wir wollen euch in dieser Folge die beiden Herausforderer der ungarischen Parlamentswahlen genauer vorstellen. Was verbindet sie? Was trennt sie? Wie legen sie den Wahlkampf an? Zu Gast ist heute David Gajdosh, selbstgebürtiger Ungar, aufgewachsen in Deutschland und Österreich und seit einigen Jahren bereits freier Autor für die Presse. Hier zitiert er gerade den amtierenden Ministerpräsidenten Orbán.
Die EU ist die neue Sowjetunion, hat er letztens gesagt. Unterdrückerisch und Putin ist nicht gefährlich, das ist alles Fake News.
Gajdosh hat sich viel mit Orbán beschäftigt, aber auch mit seinem Herausforderer Magyar. So war er zum Beispiel auf einer Recherche im Geburtsort von Orbán und davon wird er uns gleich erzählen. Wir reden aber außerdem auch über Orbáns Feindbilder und seine Fans, das sind vor allem Menschen am Land und über 55 Jahre. Und wir reden über Peter Magyars Emanzipation von Fidesz und sein Politikverständnis. Dieses Gespräch haben wir übrigens vor dem 15.03. aufgenommen. Und bevor wir jetzt gleich einsteigen, erzählt uns meine Podcast-Host-Kollegin Christine Meierhofer noch, was an diesem Sonntag, exakt 4 Wochen vor den Wahlen in Ungarn, genau passiert ist.
Mit dem ungarischen Nationalfeiertag als Stimmungstest knapp 1 Monat vor der Wahl dort geht der Wahlkampf in die heiße Phase. Sowohl Viktor Orbán als auch sein Herausforderer Peter Magyar haben da am Sonntag Massen mobilisiert, auf die Straßen Budapests zu gehen. Über 100.000 Menschen sollen etwa bei dem von Viktor Orbán und der Fidesz-Partei veranstalteten Friedensmarsch dabei gewesen sein. Orbán hat dort in seiner Rede vor allem die EU und Brüssel, aber auch den ukrainischen Präsidenten Selenskyj attackiert.
Látjátok, ukránok! Látod, Zelenszky! Ez itt a magyarok 1000 éves állama. És ti azt hiszitek, hogy olajblokkáddal, zsarolással, a vezetőink fenyegetésével ránk tudtok ijeszteni. Legyen eszetek, és ezt hagyjátok abba.
Hier etwa fordert Orbán die Ukraine auf, Ölblockade, Erpressung und Drohungen gegen Ungarn sein zu lassen. Der Krieg würde, so Orbán, immer näher an Ungarn rücken und ungarische Männer dürften keinesfalls für die Ukraine sterben. Jede Menge ungarischer Fahnen hat man aber auch bei der Gegenveranstaltung vom Oppositionellen Peter Magyar und der Tisza-Partei gesehen. Hierher sollen ähnlich viele Menschen gekommen sein. Magyar hat bei seiner Rede verkündet, dass der Geist Orbáns der Vergangenheit angehöre und die Zukunft den freien Bürgern Ungarns gehöre.
Ha valaki azt mondja ma nektek, hogy a magyar emberek fáradtak, amivel hatalomban akar maradni. De van egy jó hírem, az Orbáni lélek a múlt. A jövő a tietek, szabad magyar polgároké.
Magyar setzt anders als Orbán auch auf innenpolitische Themen, verspricht etwa ein besseres Gesundheitssystem und gerechtere Steuern. Viele seiner Anhänger sehen ihn als Hoffnungsträger gegen Korruption und für eine Annäherung an die EU und die NATO. In Sachen Migration, da will er Orbáns harten Kurs beibehalten. Der erste große Stimmungstest in Budapest, der hat also noch keine Gewissheit über den Wahlausgang im April geliefert, aber schon einmal für jede Menge Gesprächsstoff vorab gesorgt.
David, du bist freier Autor. Gut 6 Jahre haben wir vorher kurz rekapituliert bei uns bei der Presse und du bist gebürtiger Ungar. Wir wollen uns heute die 2 Herausforderer der anstehenden ungarischen Parlamentswahlen am 12. April genauer ansehen. Der eine ist natürlich allen bekannt, Viktor Orbán. Der andere heißt Peter Magyar. Beginnen wollen wir mit dem Viktor Orbán, der das Land schon seit mehr als 30 Jahren sehr geprägt hat, weil er nicht nur seit 2010, sondern auch schon von 1998 bis 2002 Ministerpräsident Ungarns war. Das sind insgesamt also 5 Amtsperioden und ich habe mir angesehen, er ist seit 2021 mit dem Ausscheiden von Deutschlands Langzeitkanzlerin Angela Merkel derzeit auch der dienstälteste Regierungschef innerhalb der EU.
Ja, der sitzt quasi Lukaschenko im Nacken, oder? Als dem, er ist zwar genau. Nicht in der EU, aber ja.
Genau. Beginnen möchte ich damit, du hast viel recherchiert, auch für das Medium oder die Rechercheplattform Dossier, warst viel in Ungarn vor Ort, unter anderem in Orbáns Heimatstadt Felkschut. Du wirst wahrscheinlich mir sagen, was ich falsch mache bei der, Betonung. Wie spricht man den Ort aus?
Feldschut, und es Feldschut ist ein Dorf von ca. 1000.
Hat nicht mal ganz wenig Einwohner, 1500 Einwohner. Wo genau liegt denn dieser Ort und was hast du da mitgenommen oder wahrgenommen?
Feldschut ist eben ein kleines Dorf und ich habe das so als legendären Ort gekannt, weil ich die ungarische Medien sehr, sehr lange verfolge. Es ist so quasi mein Anker, weil ich schon sehr lange nicht mehr in Ungarn lebe. Und ich kannte das immer so als Ort und ich bin einmal zufällig als Autoredakteur, auch von der Presse, nicht auf der Autobahn von Budapest nach Wien, sondern auf den kleinen Straßen, um die Vignette zu sparen, gefahren. Und weil das so auf dem Weg lag, das ist nämlich so aus Budapest nach Wien in der Mitte quasi, so mitten in irgendwo, bin ich da mal vorbeigegangen und das war derart beeindruckend. Das ist eigentlich war mein Beginnungsmoment, wo ich dann über Ungarn angefangen zu schreiben auch. Weil dieser Ort ist irgendwie sehr symbolisch. Da gibt's ein Haus, wo Orbán offiziell wohnt oder zumindest ist offiziell sein kleines, so ein kleines schönes Bauernhaus. Und quasi in dem Vorgarten von diesem Haus auf der Wiese, was davor ganz schön leer war, hat man, wer auch immer, ein Stadion gebaut, was unglaublich schön ist, von einem Star-Architekten, Mokovec, ein ungarischer wichtiger Architekt. Und also aus dem Dorfverein haben sie einen teilweise Tabellenführer der ungarischen Bundesliga gemacht. Und Orbán ist eher ein Riesenfußballfan und sehr involviert. Also ein ehemaliger Trainer, der dann irgendwann gefeuert wurde und in Deutschland dann in Sicherheit war, hat dann erzählt, dass eigentlich Orbán diesen Club führt und leitet. Und der ist auch immer bei allen Heimspielen da. Und wo ich da zufällig mit diesem Presseauto da vorbeikam, war gerade der eigentliche so quasi FC Bayern München von Ungarn mit dem Bus, sind die gerade da reingefahren. Und die waren in diesem Punkt Tabellenzweiter. Und die von Feldschuh Tabellenerst. Und allein das fand ich so eigentlich abgefahren, wenn man von außen mal denkt, dass der Club des Ministerpräsidenten in seinem Garten quasi der Tabellenführer ist. Und noch dazu gibt's dann neben dem Dorf ein altes, wie nennt man das, quasi Schloss, was offiziell der Vater von Orbán, der Djöse, sich renovieren ließ und eine prächtige Gartenanlage drum gebaut hat. Und drin, da waren ein paar Leute, die mal irgendwie Fotos gemacht haben.
Also ganz kurz nur, du hast gesagt, das Wochenendhäuschen von Orbán, das hat er sich sozusagen in diesen Ort, aus dem er kommt, hingebaut. Und daneben, nur dass das alle mitbekommen, gibt's das Stadion für seinen liebsten Club. Das Stadion heißt, glaube ich, Pancho Arena.
Also benannt nach dem Puskás, dem legendären Real Madrid-Stürmer, ja.
Das heißt, dieser Ort ist zwar winzig klein, hat nicht mehr viele Einwohner und ist eigentlich wie so ein Straßendorf, ein bisschen wie man das halt kennt. Auch gerade noch, wenn man sagt, man schaut in Richtung Burgenland, in Richtung Neusiedlersee. Es ist eine Gegend, die, glaube ich, auch vielen Österreicherinnen bekannt sein wird, wie dort Dörfer angelegt sind.
Sehr flach.
Flach, genau. Und da steht dann einfach so ein Stadion.
Und nicht nur Stadion, das ist auch ein Ausbildungsverein, wo eben in den letzten 10, 15 Jahren enorm viel nicht direkt staatliches Geld, aber das hatte sich so überlegt, wie man in Sport quasi sehr viel Geld pumpen kann. Das sind Unternehmen in Ungarn, die statt einer gewissen Steuer Gelder zu Vereinen fließen lassen können. Und da gibt es Statistiken, die sind bei Weitem am meisten, haben die von diesen, also einmal, das wären eigentlich Steuern gewesen, aber stattdessen haben die das Geld quasi gekriegt. Also wirklich Milliarden, glaube ich, also in Euro auch. Und daraus haben sie das natürlich aufgebaut und wurden so ein Monsterverein.
Aber wie ist das jetzt, wenn man dann dort ist, wenn zum Beispiel kein Fußballspiel angesetzt ist und man spricht mit den Menschen im Ort. Wie stehen die zu Viktor Orbán?
Ja, das ist ein bisschen anders. Ich habe versucht, mit denen zu reden für eine Reportage, eben für Dossier. Und also direkt in der Straße von Orbán, die Leute haben die Hunde rausgelassen und mich schnell weggejagt. Und man hat gleich gemerkt, dass die wahrscheinlich pro Orbán sind und nicht mit Journalisten reden wollen. Aber ein Haus weit habe ich dann einen alten Mann gefunden, der sehr gern geredet hat, der zwar gesagt hat, es kann schon sein, dass sie mich umlegen, aber ich bin schon so alt, ich habe schon so viel erlebt, ich sage dir einfach alles, was ich denke. Und der hat in der Kälte dann eine Stunde lang mir jetzt erzählt, was es so alles gab in dem Dorf und wie er eben Orbán als Kind schon gekannt hat oder gewusst hat, das heißt ein Dorf, man kennt sich quasi. Und der hat eben erzählt, und das ist als Legende, das weiß man in Ungarn auch, dass er eben ein Dorf aufgewachsen ist und dass er eben auch in anfangs sehr, sehr ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen ist. Der war das erste Kind und damals war sein Vater ein ganz einfacher Arbeiter in so einer Fabrik und erst später wurde er dann Parteifunktionär und quasi offiziell hieß das Propagandist der sozialistischen Partei und so hat er große Karriere gemacht in den 80ern und da wurde er auch schon reich und jetzt ist er auch durchaus reich. Aber damals waren sie mir sehr arm und haben, also so hat es mir dieser alte Mann erzählt, in einem Lehmhaus am Dorfrand gewohnt, in einer Roma-Siedlung. Also wirklich so ganz aussätzige, ganz arme Menschen damals. Mhm. Und dann später sind sie dann umgezogen, ein bisschen aufgestiegen und der ging zur Schule und zum Studieren. Aber ich glaube, es ist vielleicht wichtig, im Hinterkopf zu haben, wo er so quasi herkommt.
Wo er herkommt, ja. Vielleicht lass uns zwischendurch ganz kurz zu dir kommen. Du hast angedeutet, dass du schon lange nicht mehr in Ungarn lebst. Du hast einen unschlagbaren Vorteil, gerade bei solchen Recherchen, wenn du erzählst, dass dir der Mann eine Stunde in der Kälte erzählt hat, weil du sprichst Ungarisch, du bist gebürtiger Ungar und lebst aber schon lange nicht mehr vor Ort und hast jetzt in den letzten, eigentlich erst kürzlich so in den letzten 1-2 Jahren angefangen, dich mehr mit deinem Heimatland zu beschäftigen. Kommen wir vielleicht da gleich zur nächsten Frage. Ich meine, für mich ist auch interessant, du bist Jahrgang 1998, so transparent können wir hier auch sein. Mhm. Das heißt, das ist das Jahr, in dem Orban das erste Mal Ministerpräsident wurde. Seit du auf der Welt bist, ist Orban in Ungarn an der Macht mit einer kurzen Pause, wo er dann von 2002 bis 2010 in der Opposition war. Das heißt, du und deine Generation kennen gar keinen anderen Menschen. Lass uns vielleicht von diesem Kindheitsort, in dem du warst, weitergehen. Wie hat Orban diesen Weg zum Politiker geschafft, aus dieser armen Herkunft?
Ja, das war eben der Sozialismus und er beschreibt es sehr selbst auch, dass er am Anfang ein Mustersozialist auch war als Kind in der Schule, quasi Schulsprecher, was damals eine kleine Funktion in der Partei war, sozusagen, also Parteiorganisation. Und diese Leute hat man natürlich sehr gefördert damals, das System, eben Leute vom Land, Leute, dessen Eltern Arbeiter mal waren. Und so ist er zum Studieren gekommen und er war ein schlauer Typ auf jeden Fall und mit Charisma auch begnadet. Und er ist dann nach, glaube ich, erstmal als Székesfehler war und dann nach Budapest gegangen zum Studieren und hat Recht studiert. Und ich glaube, sein Wendepunkt, wo er sich dann vom System abgewendet hat, war, wo er bei der Armee war und dann diese Strukturen wirklich persönlich miterlebt hat von Repression und also ein totalitärer Staat teilweise schon auch. Und dann kam er nach Budapest in den 80ern in ein Wohnheim, was mittlerweile so Legendenstatus hat. Das heißt, das Bibo-Kollegium. Das ist ein Ort, wo er zusammen mit den ganzen Gründervätern, meistens Vätern dieser Partei von Fidesz zusammen gewohnt hat und sie haben sich dann zusammengeschlossen und Opposition gemacht in Ende der 80er, wo das schon irgendwie ein bisschen ging. Und also der Parlamentspräsident von heute war dabei oder der Zsolt Bayer, der wichtigste Publizist, der so unser Medvedev und alles sehr laut immer aussagt. Und ein paar andere so wichtige Figuren, ja, auch der, naja, wie auch immer. Und
vielleicht ganz kurz ein kleiner Satz, was ich schon immer interessant finde, weil Orban jetzt auch nicht mehr der Jüngste ist, er ist 63, aber er ist ein Jahrgang 63 auch. Das heißt, er selbst hat auch den ungarischen Volksaufstand 1956 nicht mehr miterlebt. Ja? Also er ist auch schon ein Kind, das später geboren wurde.
Nicht erlebt, aber das gehörte gerade am Anfang und eigentlich bis vor kurzem, dazu kommen vielleicht später, wirklich zur DNA seiner Partei und seiner Linken. Also dieser Aufstand gegen die Sowjets, gegen die Russen, whatever, das ist für die quasi deren Geburtsstunde von Widerstand und von bürgerlicher, ungarischer, ja, Nationalstolz irgendwie. Und das war ja auch ein sehr, sehr wichtiger Moment für dieses
Land. Natürlich. Ja.
Und,
aber wenn wir in die 80er schauen, also er kam dann in die Hauptstadt und hat dann ja in den 80er Jahren dazu beigetragen oder mit aufgebaut, die Partei, die es bis heute gibt.
Genau, Fidesz. Und am Anfang war es eine Bewegung, eben ausgehend aus diesem Kollegium oder wo sie da gewohnt haben. Und ich habe eine gute alte Freundin von meinem Vater, die mit ihm damals studiert hat und ihn auch gekannt hat damals. Und die erzählt immer, dass er schon damals ein sehr schlauer, aber ein sehr, also sie beschreibt, dass so ein machthungriger Mensch war oder zumindest einer, der das ganz gekonnt dann kontrolliert hat, diese Gruppe oder sich da nach vorne gespielt hat. Weil er wurde dann zunächst der Sprecher dieser Organisation oder dann der Partei später und dann, glaube ich, offiziell erst ab 93 dann eben Vorsitzender dieser Partei. Aber er hat es eben auch geschafft, 89, also noch vor der offiziellen Wende, durfte man dann den Imre Neuch, also den Ministerpräsidenten von dieser kurzen freien Zeit von 56, wieder beerdigen. Der war dahin wahrscheinlich weiß gar nicht, wo der davor beerdigt war. Und da kam eine Riesenmasse zusammen am Heldenplatz in Ungarn und er durfte da die Rede halten. Und er hat dann gesagt, hey, Russen raus und Freiheit für Ungarn. Also damals war ihm ein Revoluzer gegen das System. Und lustigerweise hat Genau an dieser Treppe, oder wollte er letztlich, durfte er nicht, weil der Staat ihm das verboten hat, oder das Museum selbst, wollte der Magyar vor einem halben Jahr genau da auch eine Rede halten. Also er sieht sich quasi als Nachfolger dessen.
Mhm. Was mich immer interessiert, so an dieser Figur Orban fasziniert, ist eben dieser Wandel oder diese Veränderung. Oder Veränderung ist vielleicht sogar das falsche Wort, vielleicht ist es sogar irgendwie schlüssig, aber gegen den Sozialismus, gegen den Kommunismus aufzutreten, dann diese Partei zu gründen, eigentlich als liberaler Politiker anzutreten, sich gegen Repression und all diese Dinge zu stellen und dann in den letzten 20 Jahren, seit er selbst an der Macht ist, immer konservativer zu werden, immer radikaler in seinen Ansichten. Wo glaubst du, sind da so die Ankerpunkte? Was hat ihn dann in diesen 30 Jahren, seit, sagen wir jetzt 33 Jahren, seit auch die Fidesz gibt. Was hat ihn dann so verändert und geprägt?
Also wenn man das so sehr negativ beschreiben möchte, ist es aus meiner Sicht vielleicht ein bisschen so wie Herr der Ringe. Wenn er mal diesen Ring der Macht trägt, dann möchte man das vielleicht mehr haben. Aber sicherlich ist er, also er kam dann immer an die Macht 98 erst. Und bis dahin hat aber seine Partei Anfang der 90er ein Gebäude bekommen als quasi als Amtssitz. Und jede Partei, das haben sie sich dann überlegt, weil es gab dann ein riesen Staatsagentum natürlich, was jetzt über irgendwie gemanagt werden musste. Und sie haben dann so einen Palast mit in Budapest gekriegt und das aber dann sehr schnell verkauft, ob statt es zu behalten. Und damit mit diesem Geld hat dann irgendwie sein Vater Geld gekriegt, um ein Unternehmen zu kaufen, was er bis heute hat. Und haben sich versucht, Medien zu kaufen und so weiter. Also das war vielleicht so der Moment, wo er als junger Revoluzer irgendwie gemerkt hat, ja, im Leben geht es schon auch um Geld und Macht. Und damit an die Macht kommen, muss man eben Geld und einen Hinterbau haben. Und das hat er dann auch irgendwie hingekriegt, weil die erste Wahl gewann ja die Bürgerlichen. Damals waren sie ja noch offiziell liberal, die Fidesz. Er war auch der Präsident, glaube ich, oder Vizepräsident der Europäischen Liberalen Partei oder whatever in Europa. Und dann 94 gewann dann aber wieder die Sozialisten, also die Sozialdemokraten mittlerweile, aber genau die gleichen Leute, die davor an der Macht haben. Das ist auch eigentlich ein Witz, finde ich, aus meiner modernen Sicht, dass das überhaupt kein harter Cut war. Es war ein unterdrückerischer, totalitärer Staat, der quasi dann halbwegs wieder an die Macht kam durch diese alten Sozialisten. Und weil eben diese erste Regierung ein bisschen unfähig war oder halt sehr unerfahrene Leute, und es eine sehr komplizierte, schwierige Lage war in dieser Wirtschaftssituation nach der Wende. Und dann kamen eben die Sozialisten zurück und die haben das irgendwie professionell gemacht, aber halt ein bisschen korrupt und wie auch immer sie waren.
Gut gesagt. Okay.
Und dann hat das Land eben gedacht, okay, jetzt versuchen wir mal diese jungen Revoluzzer, die uns da irgendwie diese Wende auch teilweise herbeschafft haben. Und so kam er dann mit der Koalition 98 an die Macht. Und ich glaube, da war es sehr wichtig, dass er gemerkt hat, dass er hat immer wieder danach gesagt, wir waren damals an der Regierung, aber nicht an der Macht, hat er so gesagt. Und erst vor kurzem wieder. Und er hat nämlich gemerkt, dass man dafür, dass man das Land quasi wirklich in seiner Macht hat, muss man Medien haben, muss man ja die Institutionen alle mit Leuten besetzen, die man irgendwie mag und die einen unterstützen. Und das hat er mir nicht hingekriegt in diesen 4 Jahren, wegen der Koalition, weil er vielleicht unerfahren war, whatever.
Es war auch übrigens eine, glaube ich, sehr, sehr spannende Zeit im Zusammenhang mit dem EU-Beitritt, weil die EU-Beitrittsverhandlungen 98 gestartet sind für Ungarn, also genau als er, also Orban das erste Mal Ministerpräsident wurde. Und 2003, also nachdem er es nicht mehr war, da war dann eben schon war er in Opposition, da hat dann die Bevölkerung mit Ja gestimmt und am 1. Mai 2004 ist Ungarn beigetreten. Also jetzt
aber zur NATO in seiner Zeit, er hat das unterschrieben.
Ja, das stimmt, genau.
Ja, aber auch die EU-Gas, es war aber ein Moment, wo er, glaube ich, auch dahinter stand, diese Integration in den Westen sozusagen. Mhm. Und er war, dazu kommen vielleicht noch später, zu seinem Verhältnis zu Russland und zum Osten und überhaupt, damals noch eben aus seiner Zeit als 56er Verehrer absolut russlandkritisch und Westen orientiert. Und ja, und dann hat er eben diese Wahl verloren 2002. Das war ziemlich überraschend eigentlich. Da gab es ein Fernsehduell, damals gab es das noch, mit dem ja sozialdemokratischen Opponenten. Und das hat eher der gewonnen und die ZuschauerInnen haben das eben nicht so gut gefunden, wie er so versucht hat, kämpferisch, aber dann eben nicht so ganz kompetent rüberkam. Und ich weiß nicht, ich war da noch recht jung. Aber das hat er dann verloren und es gewann die Sozialdemokraten. Und das Krasse war oder das Überraschende wirklich war, dass er dann 2006 nochmal verloren hat, nämlich. Und das war dann wirklich wegen dem Fernsehduell. Daraus habe ich Ausschnitte gesehen. Das war der Gyurcsány, der bis vor kurzem einer der wichtigsten Oppositionellen war, ein Sozialdemokrat. Und der hat ihn wirklich vernichtet in diesem Fernsehduell, weil er irgendwie besser vorbereitet war und obwohl der eigentlich gerade von der Regierung kam, also an der Macht war und eigentlich hätte sich verteidigen müssen, aber er hat es ihm hingekriegt, den Orban fertig zu machen. Und was ihm dann geholfen hat, war 2006 war es direkt nach der Rede, jetzt weiß ich gar nicht, jetzt werde ich als blöd dastehen. Anyways, da wurde eine Rede von diesem Gyurcsány, der damals Ministerpräsident war, geleakt. Das war eine Rede an seine Parteifunktionäre am Balaton, kurz nach der Wahl. Und da hat eigentlich nur versucht, die kämpferisch zu stimmen, dass sie jetzt weitermachen, weil die wirtschaftliche Lage war richtig schlecht damals. Das war zwar noch vor der Wirtschaftskrise, aber trotzdem. Und er hat quasi wörtlich gesagt, dass sie ihm im Wahlkampf, wir haben gelogen, wir haben beschissen und so weiter, mit sehr vulgären Worten auch. Und das wurde geleakt, wie auch immer. Und das hat riesige Proteste hervorgerufen. Und dann kam auch noch die Weltwirtschaftskrise. Und diese Proteste hat dann die Regierung versucht, mit Polizeigewalt niederzuschlagen und ziemlich schlecht gemanagt. Und der Gyurcsány wiederum hat sich geweigert, abzutreten. Sehr lange. Bis er das dann kurz vor der Wahl dann doch tat, war viel zu spät. Und da war so ein Moment, daran kann ich mich jetzt schon als Person erinnern, ich war damals in der Schule in Ungarn und es war wirklich so eine Stimmung, wo alle jungen Leute und die meisten, die ich so um mich herum hatte, die Sozialisten oder die Sozialdemokraten, im Ungarn sagt man Sozialisten trotzdem, dass die gehasst wurden. Das waren so die alten Blöden, die Leute zusammenschießen und schlagen lassen. Und das Neue, das war so eindeutig in der Luft, dass er jetzt gewinnen wird. Und dann kam 2010, da hat er sich schon geweigert, ein Fernsehduell zu machen, weil er wusste, dass er gewinnt. Und hat da gesagt, ja, mit dem Verlierer, so einem abtretenden Ministerpräsidenten werde ich gar nicht diskutieren. Und damals hat er eben diese Zweidrittelmehrheit gekriegt. Mhm. Und überraschend, also wichtig war, glaube ich, auch der Schritt 2008. Das war ja das Jahr, wo Georgien und Russland diesen Krieg hatten, also Russland Georgien überfallen hat, basically. Bis dahin war er sehr offen Putin-kritisch. Und 2008 ging er zu Besuch, also als Oppositionsleader zu Orban, ich glaube, da ist St. Petersburg noch. Und also hinter geschlossenen Türen, was da lief, weiß niemand. Aber direkt danach war es sehr eindeutig, dass er irgendwie sympathisch
seine Linie geändert hat. Genau. Ja. Was ja schon interessant ist, weil man bedenkt, wo er eben herkommt, in den 80ern, dieses gegen die Sowjetunion zu sein und gegen diese Repression und jetzt so nah dem Putin zu sein. Er hat ja immer wieder auch schon gesagt, das ist einer seiner Stehsätze, die EU ist für Ungarn gefährlicher als Putin.
Die EU ist die neue Sowjetunion, hat er letztens gesagt. Unterdrückerisch und Putin ist nicht gefährlich, das ist alles Fake News, ja.
Mhm. Gleichzeitig erhofft er sich viel von Amerika. Trump und er sind so Brüder im Geiste. Es ist jetzt auch gerade für den Wahlkampf spannend, dass es sehr klar ist, dass sich Trump Unterstützung der USA erhofft. Es war ja auch Marco Rubio nach der Münchner Sicherheitskonferenz. Sofort im Anschluss noch hat er Zeit sich genommen und ist in Budapest gewesen. Ich glaube,
nirgends anders in Europa, oder?
Ja, genau. Er ist nur nach München, von München nach Budapest und dann wieder zurück. Aber da gibt es jetzt schon die ersten Hinweise, dass das nicht wirklich einen Effekt hatte. Also die Umfragen haben sich kaum verändert. Es hat nicht so viel bewirkt, dass Rubio da war. Deswegen erhofft sich Orban, dass Trump vielleicht noch kommt. Ich denke mir mal, angesichts der aktuellen Lage rund um den Iran, schaut das eher nicht so gut aus, oder? Glaubst du, dass es bis 12. April noch ausgeht?
Ja, bei Trump weiß man sowieso nie. Und es gibt noch eine ungarische Ausgabe dieses CPAC-Konferenz, was so eine Ableger ist von Amerika. Und das ist noch vor der Wahl. Und wer weiß, da gibt es danach Überraschungsgast. Also irgendwie Donald Jr. oder Bannon oder irgendwie sowas wird schon gehen. Aber vielleicht kommt ja trotzdem Trump. Aber weiß man nicht. Ja.
Aber das heißt, diese Positionierung zwischen USA und Russland, die von Orban ausgeht, wie wird die eigentlich im Land wahrgenommen? Ist der Ungar der Gegenwart, kann man das so sagen, pro-russisch, pro-amerikanisch oder ist das sehr gespalten? Wie würdest du das derzeit beschreiben?
Also die meisten Umfragen, die so in die Richtung gehen, zeigen, dass die Ungarn sehr pro-europäisch sind. Obwohl sie natürlich irgendwie beeinflusst wurden von jahrelang staatlicher Propaganda, dass vor allem auch die Ukrainer sehr böse sind. Und das wiederum ist etwas, was sehr tief sitzt bei den Ungarn. Ungarn war ja so ein großes Land vor dem Ersten Weltkrieg. Also alle umliegenden Länder, also Österreich haben mit eingenommen mit Burgenland, haben ja dann Gebiete bekommen, die davor ungarisch waren. Und dementsprechend hassen Ungarn traditionell quasi alle Länder um sich herum und vice versa. Und die Ukraine ist ja auch so ein Land, also da ganz im Westen, da Ungarn und darum, da gibt es immer noch Leute, also Ungarn, die da leben. Und da gibt es schon immer ein gespanntes Verhältnis zwischen Ungarn und der Ukraine, auch wegen Schulen, die dann nicht auf Ukraine, also ungarisch sein dürfen und so weiter. Und dementsprechend das aufzuziehen, dass die Ukraine unser Feind ist, das war gar nicht so schwer. Und das ist etwas, was noch ganz gut irgendwie ankommt bei der Bevölkerung. Und vielleicht was interessant ist, also bisher war so, dass das wichtigste Feindbild, also er arbeitet ja sehr viel mit Feindbildern, die Migranten, keine Ahnung, jetzt gerade die EU, also Brüssel, das Wort Brüssel ist also ein Schimpfwort geworden in Ungarn quasi. Und aber davor war dieses zentrale Feindbild der George Soros, dieser Finanzier aus, dieser Milliardär, der ungarische jüdische Wurzeln hat. Und der übrigens ironischerweise das Studium von Orban finanziert hat in Oxford 1990 persönlich, also mit seinem Funds. Von denen gab es jahrelang Großplakate in ganz Ungarn. Lassen wir nicht, dass Soros am Ende lacht. Und da hat man diesen alten, offensichtlich, also aus ziemlich jüdisches Gedicht da gesehen, was da lacht und böse irgendwie lacht. Und lassen wir nicht, dass er lacht, weil er ja die Liberalen und die offene Gesellschaft unterstützt und so weiter. Und gerade jetzt vor einer Woche oder zwei kamen die ersten Plakate raus, die genauso aussehen, die gleiche Farbe, die gleiche Schrift, aber da ist jetzt Zelensky drauf, der auch ein bisschen älter und offensichtlich jüdisch aussieht und er lacht jetzt da auf die Ungarn runter. Und obwohl da so eine Diskrepanz ist, das hat man beim letzten Feiertag, also Oktober 23, der Feiertag der 56er Revolution. Und da war es schon schwierig, das zu erklären, weil es ist für die immer noch sehr zentral für Orban, diese Revolution und gegen die Sowjets sein. Aber wie erklärst du dann, was die Ukraine jetzt eigentlich machen gegen die Russen? Verteidigen die jetzt nicht ihre Heimat? Und auch weil ein anderer Orban, der auch Orban heißt, nicht verwandt ist, das ist der Wahlkampfchef und Chefstratege von Orban, der hat vor kurzem, also vor einem Jahr schon, irgendwo in einem Podcast gesagt, ja, wir hätten damals eigentlich nicht den Kampf aufgenommen gegen die Russen 56, weil man hat ja gesehen, die haben eh gewonnen und wir sind nur gestorben. Und das hat er gesagt, eben weil deren Narrativ ist natürlich, dass die Ukraine sofort aufhören soll zu kämpfen, weil man die werden eh verlieren, das ist nur ein Blutvergießen. Und also da gibt es eine Diskrepanz, die sie auch schwer erklären können.
Und die vor allem so weit geht, dass ja eins der größten Probleme des heutigen Ungarn ist die wirtschaftliche Lage, die auch sehr stark mit der Wirtschaftspolitik des Orbán und der Fidesz zu tun hat. Und eines dieser Punkte ist, dass ja auch viele Förderungen, EU-Förderungen, die das Land eigentlich bekommen würde, blockiert wurden, weil Orbán sich eben so gegen die europäische Hilfe der Ukraine...
Offiziell sind sie, glaube ich, gezwungen wegen rechtsstaatlichen Differenzen.
Genau, weil, ja. Aber es geht faktisch darum, dass Orbán selbst mit seiner Politik wirtschaftliche Mittel verhindert, die ins Land fließen könnten.
Genau.
Und das ist der Grund, warum diese Wahl auch heuer so spannend ist, am 12. April, weil sich da plötzlich seit einigen Wochen und Monaten ein Herausforderer mit erstmals realistischen Chancen herauskristallisiert hat, nämlich der 45-jährige Peter Magyar. Sag uns mal, wer ist denn das eigentlich?
Also ich finde, es ist immer wie eine Soap-Opera, wer er ist und wie er zur, also noch nicht an die Macht, aber vielleicht ja doch, gekommen ist. Also Peter Magyar, er ist zunächst bekannt gewesen als der Ex-Mann einer sehr wichtigen Ministerin von Orbán. Das war die Varga, die war Justizministerin. Und Judith Varga, sie sollte eigentlich die Spitzenkandidatin bei der EU-Wahl vor 2 Jahren sein, war dann nicht mehr Ministerin, aber ziemlich genau vor 2 Jahren kam dann ein Skandal raus, dass diese Judith Varga und die Staatspräsidentin Novák, Katalin Novák, dass sie zusammen ein Gnadeansuchen unterschrieben haben eines Mannes, der einem Pädophilen geholfen hat, sozusagen. Er war nicht Pädophil selbst, aber wusste das und er war ein Untersetzter eines Heimleiters, eines staatlichen Heimleiters und hat das irgendwie gedeckt und ihm geholfen. Und das ist ja, das merkt man ja auch mit dem Epstein-Fall gerade, das ist so das Thema, was irgendwie alle aufregt. Rechts, links, Mitte, whatever, wenn jemand pädophil ist, das geht nicht zum Glück. Und daraus wurde ein Riesenskandal, was erstmal die Regierung gesagt hat, nein, da war nichts, da war nichts. Aber nach einer Woche war das dann so groß im Land, das war im Februar, dass die was machen mussten. Und daraufhin ist die Novák, also die Staatspräsidentin, und Varga, die ja quasi eigentlich kein Amt im Moment hatte, aber hätte bekommen sollen, gerade also Spitzenkandidatin werden sollen, die musste dann quasi zurücktreten von ihren allen Ämtern und sich zurück und entschuldigen. Und aber da war so ein Moment, das war ja nach nicht so weit nach der letzten Wahl, wo zum ersten Mal die Opposition vereint angetreten ist. Das war immer das Problem, dass das Wahlsystem von Orbán selbst natürlich so umgestellt wurde, dass eigentlich nur zwei große Blöcke eine Chance gegeneinander haben. Und wenn die Opposition zersplittert ist, was sie immer war, hat sie eigentlich a priori keine Chance. Genau.
Es hat also schon einmal, nämlich im Jahr 2022, so ausgesehen, als könnte die Opposition, die sich damals zu einem Bündnis zusammengeschlossen hatte, Orbán aus dem Amt kicken. Doch der ökoliberale Bürgermeister von Budapest, Gergely Karaksony, war jung und ein bisschen ungeschickt. Er hat sich nämlich nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine dazu hinreißen lassen zu sagen, wenn die NATO Truppen in die Ukraine schicke, werde Ungarn das auch tun. Orbán hat das dankbar aufgenommen und dann wochenlang auf und ab erklärt, wenn Karaksony gewinnt, müsst ihr in den Krieg ziehen. Das Oppositionsfenster hatte sich dann also wieder schnell geschlossen. Aber gehen wir jetzt zurück zur Justizministerin Varga und ihr Unterpräsidentin Ungarns, Katalin Novák. Die mussten sich beide 2024 aus ihren Ämtern zurückziehen. Novák war damit dann auch für andere politische Positionen unbrauchbar geworden. Und Peter Magyar, der war da bereits von Novák getrennt und nützte nun seine Chance, sich neu zu positionieren. Denn eigentlich hat er einst auch zum sogenannten Fidesz-Adel gehört, oder David?
Naja, das ist so ein Mittelding, weil er war ein Studienfreund von Gergely Gulyás, das ist ein anderer sehr wichtiger, ich glaube, Kanzleiminister, also der macht die ganzen Pressestunden, sehr wichtiger Minister. Und mit dem ist er sehr, sehr eng befreundet. Und deren politisches Erwachen war diese Proteste 2008, wo eben Leute von der Polizei dann mit Plastikgeschossen ins Auge geschossen bekommen haben. Und die haben als junge Staatsrechtsanwälte denen dann quasi Rechtshilfe geboten und sowas. Und über diesen Gulyás hat er dann auch diese Varga kennengelernt. Und die waren so ein kleiner Dreiergruppe. Und drumherum gab es laut Magyar noch so ein paar andere junge Minister und Leute in dem engen Zirkel, die so ein bisschen so international waren, eben oft in Brüssel auch gedient haben und Sprachen gesprochen haben und interessante Leute waren aus deren Sicht und die so versucht haben und gehofft haben, dass es mal auch einen Generationswechsel gibt in Fidesz.
Und das haben sie aber offenbar, oder hat er eingesehen, dass wird es nicht geben, solange Orbán zumindest hier ist, und deswegen hat er sich von der Partei abgespalten und sich auf eigene Beine gestellt.
Sozusagen, aber es war alles, also so klingt es so im Nachhinein, aber im Moment war das nicht so schnell und nicht so eindeutig. Also der, also mitten in diesem Moment, wo plötzlich das ganze Land aufgeweckt war wegen diesem Skandal, ist er in Partisan gegangen. Das ist ein YouTube-Sender, was quasi übernommen hat, was ein staatlicher Kanal machen müsste. Also es ist nämlich das, ja, ist er quasi in so einen YouTube-Kanal gegangen und hat ein Interview gegeben. Und eigentlich hat niemand gewusst, wer er ist. Er wurde nur so angekündigt als der Ex-Mann dieser Ministerin. Und ich kann mich erinnern, ich habe das dann live geschaut und ich war nicht allein. Das haben bis heute, glaube ich, 2,8 Millionen Leute geschaut, was in einem 9-Millionen-Land wirklich sehr viel ist. Und weil es ein seltener Moment, dass einer, der irgendwie doch aus dem inneren Zirkel kommt, auspackt. Und ausgepackt hat er. Er hat gleich Orban attackiert als korrupten Leader und quasi als ein Anführer eines Familienunternehmens. Das kommt vielleicht auch noch. Das ist ja nicht so ganz unwahr, dass seine Familie extrem profitiert hat finanziell von diesem System und seine Freunde. Und das einfach attackiert, dass es eben nicht in Ordnung sei. Und er hat sich da noch nicht hingestellt und gesagt, ich will jetzt ein Politiker sein. Er wollte nur auspacken. Also da war aber schon irgendwie sowas registriert, der Name beschützt oder whatever. Also wahrscheinlich hat er schon geplant, dass er ein Politiker sein wird. Und wie es schon später rauskam, er wollte eigentlich immer selbst auch Minister werden in der Zeit und hat dann die Social-Media-Kanäle seiner Frau gemanagt und da im Ministerium sehr viel mitgeredet und versucht und hat auch immer wieder seinen alten Freund gehabt, wann darf ich denn auch Minister sein? Also haben so
investigative Sachen. Also das waren so die Anfangszeiten. Ja. Aber das Momentum hat sich jetzt gerade die letzten Monate so stark in seine Richtung gedreht. Woran liegt das eigentlich?
Nee, das ging schneller eigentlich. Also weil danach, das war im Februar und die EU-Wahl war ja im Mai. Mhm. Und er hat es geschafft, es war schon zu knapp, eine neue Partei zu gründen, aber er hat es geschafft, eine quasi nicht existierende, also existierende Mini-Partei für sich zu kapern oder übernehmen und mit dieser Partei aus dem Stand 30% knapp geholt, was unerhört ist in Ungarn. Und Fidesz hat auch das schlechteste Ergebnis gehabt seit Menschengedenken quasi. Und da war so ein Moment, wow, da ist jetzt jemand da. Und vor allem hat die Opposition fast gar keine Stimmen gekriegt. Also hat quasi im Handumdrehen die Opposition, die immer so zersprittend und zersplittert und ziemlich unfähig war, ehrlich gesagt, von der Bühne zu pusten und auch noch Orban zu schwächen. Also da war wirklich ein Momentum da vor anderthalb Jahren. Und dann hat man mal gedacht, ja gut, was wird jetzt sein, anderthalb Jahre bis zur nächsten Wahl, ob er das jetzt halten kann, hat sich eigentlich kaum jemand getraut. Und bis dahin hat das die Regierung und die Staatspropaganda ihn auch ziemlich ignoriert oder sehr lange so getan, das ist eh nichts. Und er hat aber, also er muss schon sagen, ein sehr geschickter, schlauer Typ, dieser Major.
Es gibt übrigens auch Leute, die sagen, es gibt viele Parallelen zu Orban.
Absolut,
also auch diese
ja.
Schlauheit, dieses...
Mhm. Auch ein Jurist.
Ja. Ja, beide Juristen. Aber ja, das wollte ich nur einwerfen.
Voll. Und eben jetzt ist er in dieser Orban-Phase von den 80ern, wo man gegen dieses System ist. Weil das muss man wirklich so verstehen, also 16 Jahre, 2/3 Mehrheit in Ungarn. Mhm. Alle wichtigen Positionen, alle Banken, alle großen Unternehmer, also alle, also fast alle sind sozusagen, es ist ein NS-Wort gleichgestellt, urbanisiert, sagen wir das. Also es ist wirklich ein System, ein Parteienstaat sozusagen. Und dagegen kämpft er. Und er hat es geschafft, in diesen anderthalb Jahren dieses Momentum aufrechtzuerhalten. Und in den Umfragen ist er seit über einem Jahr in den Umfragen vorne. Das war quasi der letzte, vorletzte Feiertag im Oktober, 23. Oktober, wo dann auch riesen Demos gab und seine Demo war halt irgendwie größer. Und
das
seitdem,
war so ein Marsch oder wie nennt man das dann, zu was er dann da eingeladen hat?
Nee, der Marsch, das war eine andere Geschichte. Das war ja vor einem Jahr dann später. Aber das ist auch ein wichtiger Moment, dieser Marsch, weil ihr habt immer geschafft mit konkreten Themen, die Opposition davon nie geschafft hat, die es aber zuhauf gibt. Ich meine, die staatlichen Eisenbahnen, das Gesundheitswesen, die Schulen, die jungen Leute, die alle im Westen leben und weggehen müssen, weil es keine, also kaum Aussichten gibt für sie. Also Themen gibt es da zuhauf und bei einer Regierung, die seit 16 Jahren Vollmacht, Allmacht hat.
Ja, kann man viel kritisieren.
Absolut, das ist eigentlich nicht so schwer, ja.
Aber wofür steht Peter Magyar politisch? Also es ist ja einfach gegen das zu sein, was das Regime, das besteht oder die Macht, die gerade seit so langer Zeit eben das Sagen hat. Aber wofür steht seine Politik?
Das ist kompliziert. Also offiziell, also er selbst auf jeden Fall ein konservativer Mensch. Ich meine, deswegen war er bei Fidesz und dazu steht er auch. Aber seine Partei und seine Bewegung ist nicht eindeutig konservativ. Mhm. Da gibt es einige wichtige Figuren, die er dann auch um sich sammeln konnte in diesen Jahren, die offensichtlich links, grün, jetzt nicht so sehr, aber doch auch, also Gesellschaft und Bildung und Gleichberechtigung ist ihm schon auch sehr wichtig, auch zumindest dieser Partei. Aber wie man ihn jetzt ironischerweise in Ungarn oft bezeichnet ist, oder diese ganze Bewegung ist eine Revolution der Kleinunternehmer sozusagen. Also er hat ja dann geschafft, er musste dann 106 Direktkandidaten in den ganzen Wahlkreisen aufstellen, die entscheidend sind, weil aus den 199 Sitzen im Parlament werden eben über die Hälfte direkt gewählt. Und das heißt, man muss eigentlich auf dem Land, wo davor die Opposition oft keine Chance hatte, also in vielen Stellen gewinnen gegen Orbán. Und er hatte überhaupt keine Partei und hat geschafft, über eine Vorwahl erstmal 3 und dann 2 Kandidaten überall aufzuwählen in allen Wahlkreisen. Das ist eine schlaue Entscheidung, weil das ist so ein bisschen wie Cinque Stelle, wo dann Leute dann aktiviert werden, weil die mitwählen können sozusagen. Also diese Leute, wo man dann ein bisschen mehr merkt, was ist das für eine Partei, wenn man so eine größere Nummer an Menschen hat, sind sehr oft eben Kleinunternehmer oder Ärzte oder Direktoren von Schulen oder sowas. Also so die lokalen Eliten, aber so schon noch Eliten. Also es ist so eine...
Und vor allem pro-Europäer,
auf
oder?
Jeden Fall.
Also was klar ist, würde Magia an die Macht kommen, würde sich das europäische Gefüge auch, also würde sich sozusagen für die EU auch einiges ändern, weil man dann doch wieder mehr mit einer einheitlichen Stimme spricht und Ungarn nicht mehr so ausscheren würde, wie jetzt unter Orbán.
Also das ist
Experten.
Genau das, was Orbán sagt, dass er, also nicht das, was Orbán sagt, aber Orbán sagt, er will eine Marionette der EU sein. Und das ist auch der Grund, warum er nicht mit ihm ein Fernsehduell macht, sagt er, weil er mit einer Marionette diskutiert nicht. Er diskutiert mit von der Leyen, sagt er. Und er verteilt auch tausende Plakate in Ungarn, wo er tatsächlich eine Marionette ist von der Leyen.
Und der Magier jetzt.
Der Magier, ja. Genau. Und was man so jetzt beobachtet, er sitzt ja seit anderthalb Jahren im EU-Parlament und ist da bei EVP, also bei den Konservativen, und macht auch mit. Aber jetzt gerade, vielleicht ist es nur Show, um zu zeigen, dass er doch keine Marionette ist, aber hat er gerade einen Streit mit der EVP, mit Weber, weil irgendwas, okay, ich habe es vergessen, was konkret, aber irgendwie anders gestimmt hat wie die. Also er hat schon auch eine eigene Politik, beziehungsweise so möchte er es wahrscheinlich verkaufen. Und aber was sicher ist, was in seinem Programm steht, dass er die westliche Integration von Ungarn sehr ernst meint und dass ihm wichtig ist, wie er dann sich mit der Ukraine, mit Putin und sowas verhalten wird. Er sagt nur, er ist offen zum Gespräch und möchte keine Türen zumachen, aber was er dann konkret macht,
weiß
man
eigentlich noch nicht.
Ja, genau.
Und wie legt er den Wahlkampf jetzt an, auch im Vergleich zu Orbán? Nochmal zur Erinnerung, die zwei sind fast 20 Jahre auseinander. Das heißt, es geht hier nicht nur um die Opposition gegen ein bestehendes System, sondern auch um einen Generationenwechsel.
Ja, und das merkt man sehr auch an den Gruppen, die sie wählen. Also es gibt ja tolle Umfragen, dann zeigen, wie alt sind wer und wer wählt was. Und ich glaube, bis Mitte 40 führt der so mit 60% oder so. Und ab 65 führt Orbán noch knapp, glaube ich.
Ab 65? Und zwischen 45 und 65?
Da ist es ziemlich ausgeglichen. Aha, okay. Und aber unten, also die jüngeren Leute sind extrem pro und dann unter 30 dann wirklich extrem. Also die Leute, die eben wie ich, also ich bin ja mit meiner Familie in den Westen gezogen, haben eine deutsche Mutter, das war nicht so ganz eindeutig, aber wenn ich jetzt in Ungarn wäre ich wahrscheinlich auch hier, weil die Möglichkeiten für eine junge Person sind wirklich limitiert.
Du meinst jetzt, auch wenn du in Ungarn geblieben wärst, länger als du...
Ich war 13,
du warst
genau.
13, dann wärst du heute auch in Wien,
also
weil du nicht mehr geblieben wärst.
Im Westen, glaube ich. Und das ist ja wirklich, also ich habe viele Reportagen gemacht, mit vielen jungen Leuten geredet in Ungarn und meine Familie. Also es gibt schon viele, die bleiben, weil sie halt im Familienhaus und also Ungarn ist ungarisch und ungarische Kultur sehr wichtig und ist auch wunderschön, das könnt ihr alle nicht wissen, aber...
Naja gut, wir sind Nachbarn immerhin.
Ja, aber ihr versteht das, unsere Gedichte und Theaterstücke sind wirklich extrem prägend für Ungarn und wirklich sehr, sehr schön. Und die Kultur und dieses ungarisch sein und der Balaton, das ist uns alles sehr wichtig. Also das ist, weswegen junge Leute bleiben. Und dass Orbán natürlich weiß, dass das die Wählergruppe ist, die ihn am meisten hasst, Frauen und junge Leute, und denen sehr bewusst Geschenke macht. Also bis, glaube ich, 26 zahlt man in Ungarn überhaupt keine Einkommenssteuer. Wenn man 3 Kinder als Mutter hat, zahlt man ab jetzt auch überhaupt, also ein Leben lang, keine Einkommenssteuer. Die Rentner zahlen übrigens auch keine Steuern. Also am Ende zahlen nur noch ein paar Männer.
Arbeitnehmer.
Ja, sozusagen.
Und Unternehmer. Aber das ist ja genau der Grund, warum es dem Staat auch nicht so besonders gut geht.
Ja, oder also das ist nicht der Grund, aber in dem Moment, also dem Staat geht es nicht gut. Und in diesem Moment das immer weiter noch zu drehen, ist ein bisschen gefährlich, ja.
Für mich ist es interessant an Ungarn, auch wenn man immer wieder mal nach Budapest fährt oder eben auch mit dem Zug von Wien nach Budapest fährt. Du hast es vorher auch schon einmal kurz ganz nebenbei erwähnt. Das ungarische Zugsystem ist unfassbar. Also man hat das Gefühl, man wechselt an der Grenze den Zug und man sitzt in einem Zug, der irgendwie die 60er Jahre erlebt hat. Auf der einen Seite. Aber wenn man dann in Budapest ist, dann ist es gerade in der Innenstadt natürlich so, dass man das Gefühl hat, ja, man ist an einer europäischen Metropole, wo man genauso seinen Flat White bekommt und irgendwie die ganz normalen Ketten, die man auch bei uns in Wien kennt. Das heißt, diese Dualität ist so interessant, dass diese Stadt, Großstadt geschafft hat, natürlich auch modern zu wirken und europäisch zu sein. Aber eben die Infrastruktur, und sobald man Budapest verlässt, hat man das Gefühl, man ist hier schon noch in einem Land, in dem die Uhren anders gehen. Das stelle ich mir auch als junger Mensch extrem strange vor. Also gerade auch, wenn man eben Mitglied der EU ist, kann jeder Ungar heute reisen, mit Erasmus studieren im Ausland.
Also nicht die Ungarn, die wurden ausgeschlossen übrigens, weil Rechtsstaatlichkeit.
Ja, jetzt, aber das war ja bis vor ein paar Jahren alles noch ganz normal.
Ja, also der Schritt von Budapest aufs Land und gewisse Regionen auf dem Land ist wirklich ein enormer. Also ich habe eben diese eine Reportage gemacht für Dossier, wo ich in der ärmsten Region von Ungarn war und noch dazu im ärmsten Dorf basically von dieser Region. Und das ist nicht weit weg von Budapest. Das sind mit dem Auto knapp eine Stunde. Mit dem Zug muss man dreimal umsteigen und 2,5 Stunden. Weil, ja, es sind glaube ich 70 Kilometer oder so. Und das ist so im Norden von Ungarn, neben Salgótarján. Und
Norden von Budapest meinst du?
Genau. Ja. Also von Ungarn auch.
Auch im Norden.
Genau. Das ist so vor der Grenze nach in die Slowakei. Und das ist dermaßen abgehängt. Was ich da gefunden habe, war, ich habe da Tage da verbracht. Und in diesem Dorf gibt es eine Drogenepidemie von übelsten Billigdrogen, die man für einen Schuh bekommt. Und die Kinder, also was sie mir erzählt haben, ich meine, ich habe mit den Leuten geredet, das ist mein Eindruck. Und die sagen dann, ja, die Kinder stehlen aus dem Kühlschrank der Eltern, um einen Schuss zu kriegen. Und die Eltern wiederum, keine Ahnung, was die stehlen und was sie verkaufen. Und Leute, die wirklich in Häusern leben, wo du denkst, da haben sie schon seit 50 Jahren niemand gelebt, weil das Dach eingebrochen ist. Und da leben die Leute drin mit vielen Kindern. Diese Region auch viele Roma, aber unabhängig davon ist es ein Elend, wie man das sich quasi in Bangladesch oder sonst wo vorstellt. Und das ist nicht Alleinstellungsmerkmal dieser Region, das gibt es in verschiedensten Teilen von Ungarn. Und auch diese Drogenepidemie ist ziemlich weit fortgeschritten.
Es erinnert ja sehr an diese Fentanyl-Krise in den USA. Ja?
Und ist ja auch sehr ähnlich, weil es sind so Regionen, also ähnlich in der Hinsicht, dass es Leute sind, die extrem chancenlos sind und mitten im Nirgendwo. Also diese Leute, für die ist Budapest nicht nur 2,5 Stunden weg, sondern dahin zu ziehen ist für die ein Traum oder einen Job zu finden. Also da gibt es ja keine Arbeit, kein gar nichts. Also es ist irgendwie kein Riesenwunder, dass sie dann, wenn diese Drogen dann kommen, dann den verfallen. Und wer genau die dealt, weiß ich nicht. Aber ich weiß, also was die Leute mir gezählt haben, dass die Polizei da sehr lange sehr weggeschaut hat und dass so lokale, kleine Strongmänner dann mit der lokalen Politik auch verbunden sind und das irgendwie schieben und da halt damit Geld machen, weil das ist ja, womit man Geld machen kann. Jedenfalls ist es wirklich extrem, was in manchen Regionen da läuft. Und auch in Regionen, wo es ganz nett ist, wo zum Beispiel der Orban herkommt. Das Dorf sieht natürlich für unsere Verhältnisse recht einfach aus, aber für Ungarn ist es ein super hübsches Dorf und hat natürlich ein sehr schönes Stadion und so weiter. Aber ja, auch da sind Leute arm und Chancen gibt es nicht viele.
Lass uns zum Schluss noch ganz kurz auf die Medienlandschaft blicken, weil das ist ja auch etwas, wo sehr bald merkbar war. Du hast es ja schon erwähnt, schon in den 90er Jahren hat Orban und Fidesz begonnen, da irgendwie die Medien langsam auf ihre Seite zu holen und dann ganz massiv nochmal ab 2010. Wie ist denn derzeit die Medienlage? Welche Medien sind wichtig pro Orban und wer ist da die Stimme der Opposition am stärksten?
Ich finde es immer sehr interessant, dass dadurch, dass Orban oder sein System also eigentlich alle 2 Jahre ein großes Medium entweder umstellen ließ zu Pro-Orban oder ganz schließen ließ. Da gab es die größte Zeitung, Nebzobotschak, war 16, glaube ich, oder mehrere sehr, sehr große Online-Medien, die wirklich wichtig waren. Origo war in den 2012, 13, was alle gelesen haben. Also das war wirklich das Größte. Das haben Millionen Leute jeden Tag gelesen und von einem Tag auf den nächsten wurde das plötzlich mit Propaganda bespielt. Und vor nicht so langer Zeit war es Index, das habe ich ein Leben lang gelesen. Das war so mein Anker in meine alte Heimat, weil als ich in Deutschland und in Österreich gelebt habe, habe ich jeden Tag mehrmals Index gelesen. Es war so eine Online-Zeitung, die wirklich alle gelesen haben in Ungarn. Und die wurde dann plötzlich verkauft und die ganze Redaktion ist dann aufgestanden und hat selbst ein Medium gegründet. Das heißt Telex. Das ist ein T-Shirt, das ich irgendwo, glaube ich, trage, aber sieht man ja zum Glück nicht. Und die gehören quasi sich selbst und haben das in den letzten 4-5 Jahren geschafft, wieder so ein Leading-Medium zu werden, was fast alle lesen. Und es gibt noch ein paar andere, also im Internet gibt es jede Menge tolle Medienprojekte. Und ich finde es eben das so interessant, da könnten wir in Österreich, in Deutschland viel davon lernen oder können neidisch sein, weil diese reine Online-Medien, die dann viel Social Media, YouTube und eben nur online arbeiten, die sind viel innovativer, lustiger, teilweise sogar besser als und halt schneller, wie wir mit unseren Printsachen, wo wir es immer mitschleppen müssen, das kennen wir ja sehr gut für zwei, wie das ist, wenn man so für beides arbeitet und dann, ja, und dementsprechend, das ist ja mit russischen Medien auch ähnlich, diese Medusa und Co., die wurden jahrelang geschlossen, gezogen, keine Ahnung was, aber dieser Zwang führt dann dazu, dass Innovation kommt und richtig tolle Projekte und also im konkreten Fall.
Wie aber, ist es mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, mit MTVA?
Ja, ist
der noch irgendwie relevant? Oder?
Ja, also relevant. Genau, und die andere Seite ist dann, also Zeitung, es gibt eine gedruckte Zeitung, also Tageszeitung, die noch unabhängig ist. Die kriegt man auf dem Land aber auch nicht so wirklich.
Welche
ist Budapest, das heißt Népszava, wie Népszava scheinbar auch so eine alte sozialistische Zeitung von früher. Und ein paar so Magazine, die man auf dem Land halt auch nicht so richtig kriegt. Aber es gibt noch einige, Orbán hat hier so ein Medienimperium aufgebaut und das offen auch ausgesprochen, wo quasi irgendwie 120 Medien dazu gehören. Die ganzen Regionalzeitungen, Städtezeitungen von überall und ein paar große Online- und gedruckte Zeitungen, auch traditionelle alte Zeitungen, die alle quasi urbanisiert wurden. Und wirklich, da gibt es dann so ein paar lustige Screenshots, wo dann die Titelseiten genau die gleichen sind. Alle, da war so ein wirklich empörender Moment, wo irgendwie Major mit so einem AI-Bild als Hund an der Kette von glaube ich, von der Leyen gezeigt wurde. Und alle von diesen Zeitungen, 100 irgendwas Zeitungen, hatten das auf der Titelseite. Also relevant ist es schon, weil das alle Leute sehen, überall. Und wenn man auf dem Land lebt und irgendwie nicht so internetaffin sind, ist, was mittlerweile nicht mehr so häufig vorkommt, dann kriegt man nur das hin. Und zwar kriegt man das aus dem Radio. Es gibt keinen einzigen Radiosender mehr, der nicht Propagandanachrichten sendet. Also wenn man Radio anmacht, egal ob man Klassik oder Jazz oder Rock hört, immer kommt dazwischen dann, also wirklich Propaganda, also wenn man das versteht, es ist Propaganda.
Aber wo kriegt dann Magyar seine Fläche?
Eben im Internet. Ja. Und das ist, also eben in unabhängigen Medien gibt es dann halt beides im Internet. Aber was extrem wichtig ist, lustigerweise aus unserer Sicht in Ungarn, ist Facebook. Alle Leute sind auf Facebook. Und der Wahlkampf funktioniert, also läuft fast nur auf Facebook.
Nur mehr Facebook, nur Facebook immer noch oder auch Instagram?
Es gibt auch Instagram, aber es ist nicht so wichtig.
Okay.
Und bei jungen Leuten, TikTok gibt es auch. Und das ist auch sehr wichtig. Und dadurch, also wo ich da mitten in irgendwo in einer ganz armen Region war, habe ich dann in der Straßenzeit mit irgendwelchen Arbeitern geredet. Das waren auch so einfache Roma-Leute, die da irgendwie, das sind so oft so Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, wo die dann irgendwie einen Job kriegen und von der Stadt und dann immerhin arbeiten. Und die sind übrigens oft sehr, sehr dankbar an Orbán. Oh, der hat uns ja Arbeit gegeben und wir kriegen jetzt 50 Euro im Monat, herrlich. Traurig, aber also nicht aus deren Sicht, aber whatever.
Und die wussten,
war der Tag, an dem dieser Gyurcsány zurückgetreten ist von der Öffentlichkeit. Das war so ein historischer Tag für die Ungarn, weil das so ein sehr, sehr wichtiger oppositioneller Typ war, aber auch ein bisschen toxisch. Und der hat an dem Tag am Morgen verkündet, er tritt zurück und will nie mehr was mit der Öffentlichkeit zu tun haben. Und diese Leute wussten das schon längst, zwei Stunden später, am Straßenrand, weil sie eben, und dann, ich habe mit denen geredet, weil sie TikTok schauen und das schon gesehen haben. Und die haben es dann, also Leute haben Angst, vor allem auf dem Lande mit einem zu reden, der ein Journalist ist und dass noch nicht mal anonym wollen sie genannt werden oder Meinungen äußern, wenn sie eben oppositionelle Meinungen haben. Und das haben sie überraschend oft. Und diese Jungs da waren auch, also die waren nicht Jungs, die waren 50er Alter noch mit Kindern. Die haben auch gesagt, ja, sag's nicht weiter, aber wir hoffen so sehr, dass das System jetzt verschwindet. Und jetzt ist der Moment, weil sie eben auf TikTok sind und online unterwegs sind.
Ja. Wenn du jetzt anschaust noch Peter Magyars Wahlkampf und Orbán, also Orbán hat offenbar eben die Medien zum größten Teil, vor allem die klassischen noch auf seiner Seite. Er kann Plakate kleben im ganzen Land, wo er Magyar irgendwie auch verunglimpft. Aber was zum Beispiel Magyar macht im Gegenzug, ist, dass er dann immer dann, wenn Orbán irgendwo auftritt, parallel dazu auch einen Auftritt plant. Also er hat schon auch geschickte Art und Weise, wie er diesen Wahlkampf von Orbán unterminiert, oder? Was macht er da so alles?
Er ist extrem geschickt, das muss man wirklich geben. Also es gab so viele Momente, wo alle Analysten und Journalisten meinten, okay, jetzt, das kann er nicht schaffen, weil 106 tolle oder zumindest nicht tolle, aber nicht angreifbare Kandidaten zu finden aus dem Nix, kann nicht gehen. Oder 2 Jahre lang diese Stimmung aufrechtzuerhalten, kann er nicht hinkriegen. Hat er aber hingekriegt, irgendwie. Und auch im Wahlkampf, er ist extrem geschickt auf Facebook. Angeblich managt er seinen Facebook-Gang immer noch persönlich und er kommentiert immens viel unter verschiedensten Sachen und postet auch sehr viel. Und mein Lieblingsmedium Telex, die machen immer so eine Like-Championship, wo sie dann schauen, wer wie viel geliked wurde und wie viel kommentiert. Und die gewinnt er seit Jahren vor Orbán. Orbán macht Push natürlich auch so und postet viel mehr, aber man merkt, viele davon sind Smileys, also so lachende Leute, die also so oppositionell, die dann ihn auslachen.
Machen,
ja, genau. Und halt seinen harter Kern. Und also Facebook macht er ganz geschickt und er macht es auch persönlich ganz geschickt, weil er eigentlich konstant seit 2 Jahren auf Ungarn-Tour ist. Das haben die anderen Oppositionellen auch nie hingekriegt davor, einfach wirklich in Dörfer zu gehen und überall auftreten, reden, Leute treffen. Und was Orbán macht, er war jetzt unter Druck im Herbst, musste auch was verkünden, dass er auch durchs Land geht. Und da hat er eine Tour von seinem Bürgerclub verkündet. Dieser Bürgerclub oder Kuhclub der bürgerlichen digitaler Club, DPK heißt das. Das ist eigentlich sind so kleine Facebook-Gruppen, wie gesagt, alles läuft auf Facebook, wo man dann beitritt. Und wenn man dann beigetreten ist, dann kann man vielleicht eingeladen werden zu seinen großen Events in welchen Städten, wo er jedes Wochenende jetzt auftritt, immer noch. Aber als Oppositioneller, als Journalist kommt man da eigentlich gar nicht rein. Mittlerweile lässt er ein paar Journalisten so ganz hinten rein, die dann zuschauen dürfen, aber Fragen stellen sowieso eh keine. Und Ich war da eben einmal dabei in Kecskemét, das ist eine Kleinstadt in der Mitte vom Land. Und es war ein Riesenprozess, da überhaupt reinzukommen, weil ich erstmal ein Fake, also man kommt nur rein natürlich mit Ausweis, also ich kann es auch nicht mich als Hans sonst was anmelden, das geht auch nicht. Also ich habe meinen Zweitnamen genommen und da einen Facebook-Account aufgezogen, der dann in einer Kleinstadt gewohnt hat, offiziell, wo dann eins von diesen Events war, wo ich eigentlich rein wollte. Da kam ich dann gar nicht rein, aber da hatte ich schon mal so einen Account und ich habe tausende von Facebook Freunde, also nicht tausend, ich glaube, es sind 300 Freunde da, die alle so Fidesz-Extremisten sind und da in den ganzen Gruppen bin ich beigetreten und den ganzen gefolgt und so. Und darüber habe ich es dann sogar in Kecskemét nicht geschafft, angemeldet zu werden. Und dann habe ich so viele Leute angeschrieben in diesen Bürgerclubs oder auf Facebook, bis einer gesagt hat, okay, wir nehmen dich. Und so kam ich da rein. Und
was also, hast du dann dort erlebt?
Ja, das war wirklich ziemlich abgefahren. Weil es war nämlich so ein Rieseneck, da reinzukommen. Überhaupt da diese Registrierung zu kriegen, hat sich erst am Tag zuvor wieder hingerast. Und dann aber auch konkret reinzukommen, das war so eine Turnhalle am Rande der Stadt. Und es gab zwei Kontrollpunkte. Erstmal draußen standen die ganzen Opposition-Medien mit Videostäben und haben die Leute gefragt, ja, was denken Sie denn? Da kamst du mit deiner Einladung rein. Danach war noch so richtig so Flughafenkontrolle und Passkontrolle und so richtig, jetzt wird's richtig gecheckt. Dann kam ich rein, das war noch eine Stunde, bevor es losging. Ich wollte halt mit den Leuten ein bisschen reden. Und die Halle war schon aber fast voll mit Rentnern. Die saßen da in gefüllten Reihen und haben gewartet, dass es irgendwie losgeht. Eine Stunde lang gewartet. Dann gab's anderthalb Stunden lang verschiedenste, so ganz so MAGA-Style-Show, also wirklich Highflying, Riesenbildschirme, Lichtshow, tolle Soundanlage. Wir hatten alle so kleine Bändchen, die so geblinkt haben, immer dann geblinkt haben, wo wir klatschen mussten. Und dann waren wir wieder wach und haben ein bisschen geklatscht. Und alle quasi die lokalen Eliten von Kecskemét waren da. Der Theaterchef, der Bibliothekschef, die ganzen, eben diese ganzen Orban-Verbündeten, die alle in den Institutionen sind, die waren alle da und sollten quasi verkünden, ja, wir sind immer noch die Mehrheit, wir sind die Staatspartei, wir sind die Partei. Und das hat sich auch sehr so angefühlt, so, also ich war ja nicht dabei, wie ich es mir vorstelle in den sozialistischen Zeiten. Wir sind die Partei, alle sind da und das war auch keine große Begeisterung da. Man ist halt da, man klatscht ein bisschen und man gehört ein bisschen dazu. Und es waren wirklich, es waren ein paar jüngere Leute, das waren halt alles so Funktionäre, die da mit ihren Bändchen da rumliefen. Und mich wollten sie dann sofort alle angeln, weil ich halt jung war. Ja, wollen Sie ein Video machen mit mir? Kommen Sie. Habe ich dann nicht gemacht, aber. Und dann kam der Orban und er hat dann die Leute wirklich in die Ekstase gebracht, wo der reinkam. Die sind aufgesprungen, die ganzen Alten, die da schon 3 Stunden rumsaßen. Ich wundere mich überhaupt, wie sie es ausgehalten haben so lang. Und die waren plötzlich richtig happy. Und dann kam er rein und Handkuss hier, Selfie da, so durch die Masse gelaufen. Und diese Ekstase und Euphorie hatte dann innerhalb, also am Anfang hat ein paar Fußballwitze gemacht und irgendwie, er ist sehr charismatisch, kann sehr gut reden und ist ein sehr erfahrener, guter, also geschickter Politiker und kann mit Massen gut umgehen. Aber diese tolle Stimmung hatte ihn innerhalb von 2 Minuten sowas von kaputt gemacht, wo er dann erzählt hat, also die zentrale Botschaft von allen Leuten übrigens, die auch davor kamen, war, Krieg wird kommen. Krieg ist schlecht und Krieg wird kommen. Und was er dann gesagt hat, war offen zu sagen, ich, Orban, sitze in den ganzen Staatschef-Meetings auf EU-Ebene und da hinter verschlossenen Türen haben sie alle gesagt, sagen sie ganz offen, dass in 2 Jahren greifen wir Russland an. Und er sagte dann, ich bin wirklich die einzige Option, das zu verhindern oder zumindest Ungarn rauszuhalten, weil ich bin ja so Buddies mit Orban und schaut nochmal eine Geschichte, Ungarn hat 2 Weltkriege verloren, immer weil wir halt mit den Deutschen und Österreichern mitgezogen sind. Und dieses Mal werden wir aber es nicht mitmachen. Und dann ging es die ganze Zeit nur darum, wie kacke die EU ist und wie schlimm der Krieg dann ist. Und dann verschiedene so Filmchen, wo ich, das ist jetzt auch in Ungarn überall so KI-Filme, wo Kinder dann in den Krieg ziehen und sterben. Also er versucht quasi über den Krieg, der jetzt wohl kommt, wie er sagt, diesen Wahlkampf zu machen. Mehr Botschaften hat er eigentlich gar nicht. Er droht damit, dass Magyar die Steuern erhöhen wird, dass mit einem wirklich offensichtlich mit KI erstellten Dokument, was auf diesem Index, das mittlerweile urbanisiert ist, diese Webseite veröffentlicht wurde, also mit so Fußnoten zu Sachen, die es nicht gibt und so Formulierungen, die so, wo man merkt, das ist von KI geschrieben, droht der Magyar wird alle Steuern erhöhen und ihr werdet dann Steuern zahlen müssen, ihr armen Schlucker, und es wird Krieg geben. Aber selbst eine positive Botschaft hat er nicht. Und es ist auch schwer zu geben, weil er hätte ja auch 16 Jahre lang was machen können, hat er nicht. Mhm. Und vielleicht noch zum Magyar daneben, also da war ich dann 4 Stunden in diesem Event, danach sind wir rausgelassen worden, die Alten, ich weiß wirklich nicht, wie sie 4 Stunden lang da rumsaßen, da haben sie mich hingeregt.
Und zu essen und zu trinken gibt's da nicht?
Also davor und danach konnte man dann im Foyer so wie im Theater ein bisschen was kaufen. Ich lese natürlich alle Medien in Ungarn, aber da konkret im Hotel habe ich dann auch noch die angeschaut, was im Staatsfernsehen gerade lief. Putin hält eine Rede, diese Sacharowa, die Sprecherin von Putin, erzählt irgendwas über den Westen, komplett ohne Kontext. Und Magyar wird der... entweder komplett weggeschwiegen, das ist eine super Strategie von denen, oder es geht um die Steuererhöhung, die er natürlich ablehnt und sagt, es geht keine Steuererhöhung, dieses Dokument ist nicht von uns. Er hat jetzt ein Programm, 200-seitiges, wirklich professionell geschriebenes, interessantes Programm, worüber man lange diskutieren könnte, aber whatever. Und also die Stadt, die verzerren und sagen unwahre Sachen und wurden sehr oft verklagt und sehr oft verloren. Im Gegenteil zu den Online-Medien, die diese Klagen meist gewinnen. Vielleicht, wenn ich da ein Beispiel nennen kann, es gab 2018 auch einen interessanten Oppositionskandidaten, der auch jung war, der auch mehr oder weniger rechts war und sehr dynamisch und interessant, der Gábor Vona. Damals, das Problem war aus seiner Sicht, dass es keine vereinte Opposition war, aber er war schon der Stärkste und hätte da was richten können.
Was wurde aus dem?
Und da haben eben diese Staatsmedien natürlich nicht lügen. Die haben dann mit geballter Front verkündet, dass er zum einen schwul sei und zum anderen Moslem. Und das war ja nach 2015 und diese Angst vor Moslems war in aller Munde natürlich gefüttert von Orbán selbst und seinen Medien. Und er hat dann natürlich alle Prozesse gewonnen, dass er nicht Moslem und nicht schwul war nach der Wahl. Und hat dann fett verloren. Also diese Staatsmedien sind aus demokratischer Sicht ein Problem.
Das heißt, man kann aber auch jetzt damit rechnen, dass in den nächsten Wochen bis zur Wahl da noch viel Schmutzkübel ausgeschüttet werden, vermutlich
ja, die werden
in
schon
beide gekübelt. Richtungen. Aber Magyar scheint sich offenbar wehren zu können.
Magyar wehrt sich und vor allem seine AnhängerInnen, denen ist es schon wurscht. Diese 3 Millionen Leute, das ist nach Umfragen wirklich schon 3 Millionen Leute, die hinter ihm stehen, denen kann man erzählen, was man will.
Die
quasi.
Haben sich schon entschieden.
Die haben sich entschieden und denen ist es eigentlich auch nicht Magyar so wichtig, weil das wollte ich ja noch erwähnen, dass seine Unterstützer sind links, rechts, Mitte, whatever. Die sind sehr, sehr unterschiedlich. Frauen, alt, jung. Und die haben alle eigentlich diesen zentralen Grund, dieses System abzulösen. Und das ist auch genau, was er verspricht. Wir machen eine Wende, eine neue Wende. Und werden dann die Justiz arbeiten lassen, / Orbán ins Gefängnis bringen, mal schauen. Und das ist natürlich auch der Grund, warum Orbán wirklich nicht verlieren möchte, weil das ist wirklich eine Gefahr. Ist. Und nervös ist. Und seine Familie ist. Ich meine, sein Schwiegersohn ist in den letzten 10 Jahren zum Milliardär geworden. Euro-Milliardär. Guess how. Und das ist seine nächste Familie, die da in Gefahr ist. Die sind natürlich jetzt schon der Schwiegersohn mit der Tochter sind jetzt nach New York gezogen. Wie auch vor der letzten Wahl, da sind nach Dubai oder nach Spanien. Die ziehen dann immer vor der Wahl kurz weg, nehmen das Geld raus und dann, wenn die gewinnen, dann kommen sie wieder zurück. Das ist so deren Stick. Aber vielleicht zurück zu diesem Catch-Gebet. Dann bin ich dann rübergegangen zur Veranstaltung von Magyar, weil was er dann macht, okay, dann gehe ich halt auch noch Catch-Gebet und mache auch eine Veranstaltung, die dann offen ist und frei für alle. Und da können die Leute ihn fragen, treffen, whatever. Und das tun sie auch. Das war jetzt im Winter, es war kurz vor Weihnachten. Es war kalt, aber es waren trotzdem, keine Ahnung, 3.000, 4.000 Leute irgendwo da. Also mehr als bei Orbán, was natürlich auch begrenzt ist durch die Halle, die aber auch, also man hätte sie auch größer machen können. Die waren nur die eine Hälfte voll quasi.
Das heißt, und es ist am gleichen Tag,
am gleichen
Tag, Ort,
direkt danach, genau.
Nur also andere Location
genau.
Und frei, da muss man sich nicht anmelden.
Nicht anmelden, es gab sogar irgendwie, das ist auch seine das, was er sagen wollte damals, ja, wir sind nicht böse, wir haben gute Laune, es gab nämlich gratis Glühwein, gratis Weihnachtskekse und sowas und nette Omas, die einen da so, ja, willst du noch was haben und so. Und das klingt jetzt so nach, ich bin jetzt so ein Magyar-Fan, der ich übrigens nicht bin, aber es war wirklich eine gute Stimmung
andere,
da.
Es ist einfach zu spüren, dass es sich hier um was anderes, genau, eine andere alte Stimmung handelt.
Und das macht er so weiter, er geht weiterhin durchs Land, jeden Tag ist er in einem Dorf und spricht mit den Leuten und ich glaube, dass das ist, also man merkt auf jeden Fall, es gibt 1000, jetzt könnte ich lange reden darüber, woran man merkt, dass Orbán Angst hat und das Gefühl hat, dass er verlieren wird. Und ich glaube, er weiß es und jetzt hat er verschiedenste Revolver schon auf den Tisch gelegt, gerade ganz aktuell mit dieser Energielieferung aus, also Öllieferung aus der Ukraine, wo er jetzt irgendwelche Soldaten schon einsetzt und meint, jetzt werden wir angegriffen von der Ukraine. Und wenn er dann, das ist natürlich, kann man so lesen als eine Art Vorbereitung drauf, dass er dann die Wahl verschieben könnte, weil es gibt Krieg, whatever. Also es gibt so Szenarien, wie er ja halt eben nicht demokratisch, also nicht, dass es diese Mediengeschichten demokratisch wären, aber noch mit krasseren Mitteln, wenn er eben doch nicht verlieren wird. Aber jetzt werden wir schauen, jetzt sind noch ein bisschen, mal wie viele Wochen? 3, 4 Wochen sind noch da und die werden jetzt, ich werde viel da sein und bin sehr gespannt, was auf uns zukommt, ja.
Ich bin sicher, wir werden dich nochmal einladen. Das war jetzt mal ein guter erster Aufschlag, um ein bisschen besser zu verstehen, wie derzeit die Lage in Ungarn ist, wie man zu Orbán und Magyar steht und was man zu denen wissen sollte. Lieber David, schön, dass du da warst.
Dankeschön.
Am 12. April, wie gesagt, wählt unser Nachbarland Ungarn ein neues Parlament. Und wie gerade schon erwähnt, wir bleiben dran in unseren Texten und Analysen, genauso wie hier im Podcast. Abonnieren Sie unseren Nachrichtenpodcast, was wichtig ist, auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl oder auf YouTube. Auch dort können Sie unsere Podcasts und Videos ansehen. Danke fürs Zuhören, sagen heute David Geidersch, Christine Meierhofer und Anna Wallner. Machen Sie es gut und auf bald.